ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Schauspieler Helmut Zierl. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Man muss ja fast sagen, da ist er wieder. Sie waren vor einer ganzen Weile schon mal hier in der Sendung auf Stuttgarts Bühnen immer wieder. Einer der beliebtesten deutschen Schauspieler. Leben in Schleswig-Holstein. Was zieht Sie immer wieder in den Süden? Was reizt Sie?
Ja, tatsächlich diese Theaterstücke. Jetzt das zweite Mal am alten Schauspielhaus, Tod eines Handlungsreisenden, war auch ein Riesenerfolg mit vielen Preisen und eine ganz tolle Inszenierung. Und jetzt wieder so ein spannendes Stück. Am Marquardt-Theater war ich auch schon mal mit einer Komödie, aber jetzt dieses aktuelle Stück ist tatsächlich der Hauptgrund, warum ich hier gekommen bin. Ich wollte das spielen.
Vor 10 Tagen ging es los und da stehen Sie ja jetzt nun fast jeden Abend auf der Bühne bis zum 25. Oktober. Wie sehr verwachsen Sie da mit einer Rolle?
Ja, das ist in diesem Fall ein bisschen schwierig, weil der Typ, den ich spiele, das ist ja so ein Vater-Tochter-Konflikt. Soll ich ein bisschen was davon erzählen?
Sie dürfen auch ein bisschen Werbung machen. Das wird sich nicht verhindern lassen. Na klar, also es ist ein Generationenkonflikt.
Ein Generationenkonflikt und ein Mann, der in einer gated community lebt.
Kennt man aus Amerika eigentlich eher?
Aus Amerika. Ich habe es tatsächlich selber mal in Südamerika, in Rio erlebt, auch in Südafrika. Also Menschen, die so abgeschottet leben, die zu Wohlstand gekommen sind und dann in so kleinen Ghettos leben, bewacht. Und dort lebt er, also der hat scheinbar sehr viel Erfolg gehabt und ist zu Geld gekommen und wird langsam blind und bittet seine einzige Tochter, sich um ihn zu kümmern. Und die hat aber keinen Bock drauf, weil es ist so viel in der Vergangenheit passiert, dass die eigentlich eher mit ihren Eltern gebrochen hat. Und daran reibt sich das Ganze dann.
Generationenkonflikte sind ja Thema unserer Zeit, waren schon immer Themen. Man hat den Eindruck, so langsam öffnet man sich mehr, über Transgenerationen-Traumata wird gesprochen, all diese Themen. Haben Sie sich zur Vorbereitung damit mit eigener Geschichte befasst?
Automatisch macht man das. Ich weiß, dass ich auch eine Zeit lang einen großen Konflikt mit meinem Vater hatte, Kriegsgeneration, und ohne wirklich viel Hintergrundwissen habe ich natürlich per se ihm vorgeworfen, wie konntest du im Krieg sein, warum hast du dich nicht gewehrt, warum, ihr wart doch alle Nazis, und nicht mal hinterfragt, ob bestimmte oder nicht. Und das war in dem Fall so, dass ich meinem Vater Unrecht getan hatte. Klar, das sind so das ist dieser eigene Background, den man hat und den man sicherlich mit einbringt in so eine Theaterarbeit. Aber in diesem Fall die Lott Wickemanns, die das geschrieben hat. Man muss gar nicht so viel sich vorbereiten im Grunde genommen, weil alles spricht für sich. Die Argumente des Mannes, des Richard, den ich spiele, aber auch die Argumente der Tochter. Man schwankt immer, man gibt immer zu beiden Recht und dann entkräftet der Nächste wieder die Argumente des anderen und umgekehrt. Und das ist das Spannende an dem Stück und das endet dann halt auch sehr, nicht zu viel verraten, spannend.
Genau, über das Ende wollen wir nichts verraten. Jetzt stehen Sie 50 Jahre auf der Bühne. Inwiefern hilft es, so eine Bühnenerfahrung dabei zu haben, wenn es dann um tiefgründige Geschichten geht?
Man ist im Grunde genommen vom ersten Anfängerjahr als Theaterschauspieler damit befasst, dass sehr viel diskutiert wird. Die ganzen Situationen werden besprochen, die Tiefgründigkeit wird erörtert. Und manchmal ist man versucht dann, das habe ich jetzt gemerkt, sich nicht allzu sehr daran zu beteiligen, weil viele Sachen einfach relativ klar waren. Und man denkt, darüber müssen wir doch jetzt eigentlich gar nicht reden, das ist doch eh klar. Aber es wird erörtert und das ist dann, die Genauigkeit, die schadet ja auch nicht, es ist völlig in Ordnung. Aber was ich damit sagen will, im Grunde genommen bist du vom Ersten, dieser Beruf ist so, dass man sich mit den Sachen tiefgründig befasst.
50 Jahre auf der Bühne, bei so einem Jubiläum, wie geht's Ihnen da?
Ja, eigentlich ist man selbst ein bisschen erstaunt, weil gerade diese ersten Theaterjahre, die nun 50 Jahre zurückliegen, die kommen einem nicht so vor. Das heißt, es gibt ja so viele Situationen im Leben, wo man sagt, ey, das kann doch nicht sein, dass das schon 30 Jahre her ist, weil es kommt einem so vor, als seien es gerade vielleicht 20 Jahre. Aber in andernfalls gibt es aber auch wieder Sachen, die sind erst 3 Jahre zurück und du hast das Gefühl, mein Gott, es ist ja Asbach. Wann war das wohl? Kennt jeder, ne?
Ja, kennen wir alle, können wir uns alle wiederfinden.
Und wenn
Ja, wenn Sie so einen roten Faden benennen sollten, wäre das machbar von Ihren Rollen her, was Sie immer durch die Zeit getragen hat?
Naja, das ist sowohl am Theater als auch beim Fernsehen waren das natürlich in jungen Jahren diese eher langweiligen Liebhaberrollen. Ne? Die haben mich sehr lange beim Fernsehen begleitet. Und dass dann die Charakterrollen endlich kommen, das war vorher eigentlich beim Theater schon so. Ich weiß noch, dass ich eine meiner Lieblingsrollen war, der Arnold Kramer in so einem Gerd-Hauptmann-Stück, Michael Kramer. Das war dann schon mal so die erste Charakterrolle. Die habe ich gespielt, als ich noch sehr jung war. Aber im Grunde bleibt einem dann erstmal der Lysander im Sommernachtstraum oder der Lyons aus, was war das denn, irgend so ein Molière. Und das sind tatsächlich eher die langweiligeren Rollen. Du hetzt immer irgendein Mädel hinterher und sagst, ich liebe dich. Und du bist froh, wenn du dann auch mal andere Texte sagen darfst. Und so wie in diesem Fall jetzt hier in Blind, dass es eine richtig eindeutige, tolle und schwierige Charakterrolle ist.
Das heißt, die Jahre haben Ihnen geholfen, um andere Engagements zu bekommen, um aus dieser Schublade des Sunny Boys rauszukommen?
Theater auf jeden Fall. Beim Fernsehen würde ich sagen, da bin ich nahtlos vom Sunny Boy und jugendlichen Liebhaber in den über Schwiegermüttertraum. Das hat mich dann sicherlich bis 40, 50 Jahre begleitet, ja. Also immer weiter reingewachsen.
Wie sehr kann denn so eine Schublade auch mal nerven?
Na, sie nervt insofern, dass es viele Redakteure, Produzenten, Regisseure, Sender gibt, die haben dann irgendwann gar nichts mehr anderes zutrauen. Die haben dann vergessen, dass man auch mal Literaturverfilmungen gemacht hat, dass man in Tatorten durchaus mal der Mörder war und sowas. Und das nervt dann schon, wenn du dann plötzlich auf Menschen triffst, die sagen, nee, das kann der doch gar nicht spielen. Und also da ist man dann fast ein bisschen sauer, weil man hat diesen Beruf so lange ausgeübt und ist in so viele unterschiedliche Rollen geschlüpft. Dass man dann so auf Ignoranz stößt, das ist furchtbar.
Das heißt, Sie haben es versucht anzusprechen und die Bedenkenträger waren dann stärker?
Ja, würde ich mal so sagen. Also auf jeden Fall beim Fernsehen war das so.
Und bei so einer langen Zeit und so viel Erfahrung auf der Bühne, was sagen Sie, wenn Sie drauf gucken, was ist so die wichtigste Eigenschaft, die es braucht?
Als Schauspieler? Mhm. Auf der Schauspielschule hat meine Schauspiellehrerin Frau Frese, das war das hamburgische Schauspielstudio Hildburg-Frese, die hat uns erstmal eingeimpft, Disziplin, Disziplin, Disziplin. Und da ist verdammt viel dran. Und damit hatte ich auch ein großes Problem am Anfang, weil ich ja eher aus dieser Chaoten-Ecke kam.
Sie waren eine ganze Zeit als Hippie unterwegs.
Zum Beispiel, ja. Und daran musste man sich dann gewöhnen. Aber das ist wichtig. Und dann ist es halt auch wichtig, sich intensiv mit den Texten so zu befassen, dass du ganz sicher bist. Du musst Stichwörter geben. Der Kollege ist von dir abhängig. Und so ist natürlich auch eine Form von Disziplin. Das waren erstmal die ersten Grundregeln, die man lernen musste.
Sie sind seit 50 Jahren auf der Bühne, haben gerade das Jubiläum hier in Stuttgart. Haben Sie da eigentlich was Besonderes geplant?
Ich war überrascht, dass etwas gemacht wurde. Das heißt, eigentlich hatte der Intendant, der Axel Preuß, nur die Information, dass ich mich freue, nach 50 Jahren, genau, fast auf den Tag genau, wieder Theater zu spielen. Und er hat dann den Premierenapplaus unterbrochen, um das den Leuten kundzutun. Und dann bekam ich da von dem Premierenpublikum nochmal meinen extra Applaus. Und das, ich bin ja eher ein bescheidener Mensch, würde ich sagen. Das war mir dann fast too much. Ich habe da, glaube ich, sogar eine kleine Träne gehabt. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, aber es ist doch dann vielleicht
ganz,
umso schöner,
ganz
oder?
Ganz toll. Ich war sehr dankbar dafür.
Ja. Ja. Wir haben eben über Eigenschaften gesprochen, die es braucht auf der Bühne. Disziplin haben Sie genannt. Was ist noch ganz besonders wichtig? Es gibt ja mal gute Tage, es gibt schlechte Tage im Leben. Auf der Bühne muss man immer funktionieren.
Das ist richtig, ja, ja. Also zur Disziplin kommt natürlich auch nochmal die Pünktlichkeit. Genauso, aber es ist ja Quatsch, es geht ja einher. Aber die Kunst, oder das ist vielleicht eher das Handwerk, ist, dass du das Reproduzieren jederzeit kannst. Man müsste mich nachts wecken und ich könnte diese Rolle spielen. Mhm. Ob ich gut drauf bin oder schlecht drauf bin, man reproduziert. Und das ist eigentlich das, was du schon in frühen Jahren lernst. Das gehört, das ist der Beruf eigentlich.
Wobei, wenn ich das so höre, klingt es ja fast, man muss wie eine Maschine sein.
klingt so ein bisschen so. Beim Fernsehen, da hast du ja manchmal so Takes, da musst du das innerhalb einer Stunde, musst du die Szene 13, 14, 15 Mal spielen. Du spürst dann aber selbst, das hängt ja auch dann mit dem Partner zusammen, wann es richtig ist und wann es falsch ist. Das Geheimnis ist ja unter anderem immer frisch denken. Du musst dich zwingen dazu, frisch zu denken. Das darf nicht routiniert sein oder langweilig werden. Du musst es in dem Moment erfinden, im Grunde genommen. Und das kann man. Das kann man auch üben.
Ja, weil es gibt ja manche, die sagen, naja, beim ersten Mal ist es immer am besten. Es wird dann nicht besser, wenn man es dann noch 10, 15 Mal macht.
Gibt's immer mal wieder, ja. Auch beim Drehen gerade, ja.
Und diese Rolle, wir haben jetzt kurz über Blind gesprochen, eben diese Generationenkonflikte. Ja. Es gibt einen Podcast auch vom Schauspielhaus, da waren jetzt nur begeisterte Stimmen zu hören. Ist das so ein Zeitgeistthema, was Sie damit gerade getroffen haben?
Sie meinen jetzt Podcast schlechthin?
Nee, diesem Podcast gab es begeisterte Stimmen, gerade über dieses Stück. Klar würde das Schauspielhaus die Kritik wahrscheinlich dann nicht mit reinnehmen, weil man ja auch das Stück bewerben will. Ja. Aber dennoch hat es den Anschein, dass es gerade den Nerv trifft.
Absolut.
Merken Sie das?
Nein, ich merke es an den Publikumsreaktionen. Das ist so herzlich und so langer, toller Applaus. Das ist also natürlich auch immer ein Dankeschön für meine Partnerin Lisa Wildmann, übrigens eine ganz tolle Schauspielerin, die hier in Stuttgart sehr viel macht. Und wir sind wirklich dankbar, dass es so gut ankommt und dass die Leute auch wahnsinnig fein reagieren. Also man merkt, mein Publikum, die würden eigentlich gerne auch mal lachen. Das Stück ist aber nicht zum Lachen. Es gibt so ganz kleine Pointen nur, die werden aber dankbar aufgenommen. Und nachher die Tragödie oder die Tragik des Stückes, die toucht, sagt man heute, die Leute dermaßen, dass es zum Schluss auch da mal, dass ich es aus dem Augenwinkel sehe, dass da mal ein Taschentuch gezückt wird und so. Es ist ein dankbares Stück.
Es ist ja schön, wenn die Emotionen nicht zu kurz kommen. Jetzt ist es so, dass Sie während dieser Zeit Ihren Geburtstag feiern, nächste Woche Montag. Wie verbinden Sie das Private mit dem Beruflichen?
In diesem Fall ist es so, dass ich frei habe an dem Tag, wunderbarerweise. Und es kommen Freunde aus Hamburg oder aus Nachbarorten an. Und wir werden wahrscheinlich ausgiebig schlemmen und was trinken und werden diesen Tag ausklingen lassen, indem wir, sagt Ihnen das Wort Skat etwas?
Ja,
ich habe meine Skathunde da und wir freuen uns schon, dass wir dann die Nacht durch skaten können.
Wir sind mehr geworden in SWR1, Leute. Schauspieler Helmut Zierl heute Vormittag bei uns und hat seine Ehefrau Sabrina Zierl mitgebracht. Da haben wir gesagt, Mensch, haben Sie nicht Lust, vielleicht kurz in die Sendung vorbeizukommen und vielleicht erstmal Ihre Kennenlerngeschichte. Wie sind Sie sich begegnet, Frau Zierl?
Ja, wir ganz klassisch im Theater haben wir uns kennengelernt. Also Helmut hat in Hannover Theater gespielt. Und im Nachgang ist immer so, dass er da meistens noch ein bisschen aufgeregter ist und Adrenalin. Und dann geht er hinterher meistens noch mal was trinken oder was essen. Und dann haben wir uns hinterher in einer Bar kennengelernt.
Genau. Sie kommen aus einem ganz anderen Bereich. Sie sind Sozialpädagogin. Was begeistert Sie an dieser Arbeit?
Ja, die Menschen. So, ne? Und ich habe ja den speziellen oder die Spezialisierung auf Menschen mit Behinderung gelegt oder auch Schwerpunkt Autismus. Und das ist eine wunderbare Arbeit. Ne? Also Menschen mit Autismus, mit denen zu arbeiten oder arbeiten zu dürfen, das erfüllt mein Herz.
Wie sieht Ihre Arbeit aktuell aus?
Na, aktuell bin ich gar nicht in der Arbeit, so, weil ich erstmal zu Helmut gezogen bin. Und ich mache jetzt aktuell aber eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und dann kann ich dann in einem Jahr eine eigene Praxis aufmachen und dann darf ich wieder mit den Menschen arbeiten, die mir am Herzen liegen.
Ja, ja, erstmal steht ein gemeinsamer Feiertag für Sie beide an. Am 4. Oktober ist Hochzeitstag. Sie haben vor dem Jahr
erster Hochzeitstag.
Erster Hochzeitstag. Genau, wie wird der gefeiert? Darf ich das fragen?
Wir wissen das noch nicht so genau. Ne? Nee. Ich habe ihr ja vorgeschlagen, meine Eltern hatten so ein schönes Ritual. Für jedes Jahr bekam meine Mutter eine Rose mehr. Und mein Vater, der so ein Obstfreak war, der bekam so eine richtig saftige Orange. Und das können wir beibehalten. Ist günstig im Augenblick noch eine Rose und eine Orange.
Also ich habe es schon gehört, zwei Tage später, am 6. wird nämlich Skat gespielt. Spielen Sie Skat, Sabrina?
Ich habe mal Skat gelernt von meinem Opa tatsächlich, aber ich habe das ganz lange nicht mehr gemacht und müsste, glaube ich, erstmal wieder reinkommen. Aber so ein paar Grundsachen würde ich vielleicht noch hinkriegen, aber... Also, gewinnen wahrscheinlich nicht mehr.
Dann wird die Runde erweitert. Sie haben ja so ein bisschen auch die Region schon erkundet. Es gibt zum Beispiel auch den Württemberg hier, Rothenberg, die Grabkapelle. So etwas ist schön im Herbst Picknick zu machen. Ich weiß nicht, was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Viel Freizeit bleibt wahrscheinlich gar nicht bei so einem anspruchsvollen Beruf.
Ja, ich habe gerade erzählt, dass wir dann für diesen einen Fernsehbeitrag picknicken mussten im Schlosspark.
Ja, das war ein Erlebnis.
Zwischen der Nilgänsekacke. Das war wirklich ein Erlebnis. Nein, wir haben jetzt, eigentlich sind wir selten so oft im Kino gewesen wie im Augenblick. Also gerade während der Probenzeit hatten wir ja abends frei. Wellness war auch mal angesagt, das ist ja auch ganz schön.
Ein bisschen spazieren gehen hier. Also die letzten Tage war ja auch wirklich schlechtes Wetter, da ist nicht so viel, aber wir sind auch wahnsinnige Langschläfer. Das heißt, irgendwie mittags gibt es dann das Frühstück erst und dann geht der Tag so schnell rum und dann ist schon wieder Abend und Helmut muss zur Arbeit oder ins Theater.
Ja, wobei dieser Osten Stuttgarts, wo wir wohnen, das ist also so hoch, Gänzheide da. Kennen Sie das? Diese Treppen, die da runtergehen.
Kenne ich nicht.
Bis in den Kessel runter.
Okay, die Steffele. Steffeletag war jetzt.
Heißt das möglicherweise so. Ja. Und das ist wirklich herausfordernd.
Ja. Gutes Training auf jeden Fall.
Richtig gutes Training.
Da kann man viele Treppen steigen. Ja. Absolut. Wie ist das? Gehen Sie mit ins Theater, Sabrina? Oder sagen Sie, ach ja, ich weiß ja, wie Helmut auf der Bühne ist?
Nein, ich gehe schon gerne mit. Ne? Also ich durfte auch die letzten Probentage mit dabei sein, um das Stück schon mal vorab zu sehen. Das war total interessant. Und jetzt ab und zu gehe ich mit rein, auch jetzt, wenn Freunde kommen oder auch die Familie. Ne, dann gehe ich immer mal mit, aber nicht jeden Tag.
Sie kennt den Text meiner Partnerin schon.
Ja, das stimmt.
Sie können wahrscheinlich
also wenn Lisa ausfällt, dann vielleicht könnte ich da mal mit reinkommen.
Wie ist das, so ein Text, das ist ja im Grunde harte Arbeit. Der muss ja erstmal in den Kopf hinein und dann gibt es vielleicht auch Rituale, die Helmut Zierl hat, um den Text zu lernen? Wissen Sie dann die Momente, jetzt darf ich gar nicht stören? Wie ist sowas?
Nein, also im Grunde hat er ja schon früh angefangen mit dem Text lernen und dann ist immer so, dann er zieht sich zurück, ne, und dann lernt er ein paar Stündchen und dann frage ich ihn meistens den Text dann ab so, und dann, bis er dann am Ende ist und dann geht es von vorne bis hinten durch oder immer eine Stückchenweise.
Ja, die ist sehr geduldig, die ist absolut geduldig, muss ich sagen. Und kreuzt dann an, wo ich immer wieder hänge und sowas. Und das sind wirklich so kleine Rituale.
Super, dann vielen Dank. Jetzt ist Schauspielerei für viele ein ganz besonderer Beruf, sehr faszinierend, weil er mit Glamour verbunden ist, die Fernsehen- und Theaterwelt. Was ist es denn für Sie für eine Welt?
Also, man wächst rein, würde ich mal sagen. Das war mir zunächst einmal, ich bin ja zum Theaterschauspieler ausgebildet worden auf dieser Schauspielschule. Und da ging es ausschließlich um die Arbeit, um die Rollen, um die nächste Arbeit. Es gab noch dieses schwarze Brett, mal gehört?
Ja, das schwarze Brett, wo Nachrichten dran gebeppt werden wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, wo die Besetzung, welches Stück als nächstes kommt, was man für eine Rolle spielt, das wusste man vorher nicht.
Ja.
Und dann hat man sofort das Textbuch sich geholt, das Stück und geguckt und kleine Rolle, Riesenrolle. Mhm. Das war unglaublich spannend. Und dann kam natürlich mit den Erfolgen auch irgendwann der rote Teppich, beim Fernsehen dann noch viel mehr. Und um ehrlich zu sein, habe ich mich bis heute nicht wirklich dran gewöhnt, weil dieses Blitzlichtgewitter und die Wichtigkeit, die man plötzlich bekommt, auch wenn man nur Gast ist irgendwo, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Wenn ich für eine Leistung oder sowas honoriert werde in irgendeiner Weise, dann auch gerne so, das ist mir dann auch, damit kann ich leben. Aber das Ganze drumherum ist mir dann als Norddeutscher, diskreter Mensch eher too much.
Klingt so ein bisschen, als sei das dann eine Pflichtveranstaltung.
Das ist Pflicht, ja.
Wenn Sie mit Ihrer Erfahrung draufschauen, 50 Jahre Fernsehen, Bühnenerfahrung, Blick in diese Welten, was sind denn da die größten Veränderungen gewesen über diese Zeiträume?
Naja, ich würde mal beinahe sagen, beim Theater hat sich nicht viel verändert. Die Probenzeiten sind die gleichen, wenn man sechs Wochen an so einem Stück und dann kommt es langsam zur Premiere, es verdichtet sich und diese Abläufe mit erster Hauptprobe, zweiter Hauptprobe, Generalprobe, das ist alles geblieben. Beim Fernsehen hat sich unglaublich viel verändert, alleine schon durch die Technik. Also früher wurde Ewigkeiten an einer Szene rumgeleuchtet. Und dann wurden maximal 2 Minuten Sendezeit am Tag gedreht. Und inzwischen dreht man 6 Minuten, 7 Minuten Sendezeit. Es klingt vielleicht für jemanden, der damit nicht zu tun hat, immer noch sehr wenig, aber das ist viel. Früher hat man für einen Fernsehfilm 35 Drehtage gehabt. Heute hat man 19 Drehtage.
Bedeutet das, die Arbeit ist anstrengender geworden?
Also ich würde sagen, durch die Vorbereitung und das Lernen der Rolle und sowas, das ist nicht das Problem. Anstrengend ist die Konzentration, dass du deine Konzentration auf einen viel größeren Zeitraum bündeln musst. Und es geht natürlich auch, das Geld ist schlechter geworden. Früher hast du irgendwie dann 35 Drehtage gehabt. Jetzt hast du von den 19 Drehtagen nur noch 5 Drehtage, was man früher in 20 Drehtagen gedreht hat. Und insofern, da hat sich viel negativ verändert.
Hat das auch Auswirkungen, also die Weltlage? Aktuell gibt es so viele negative Nachrichten, die Wirtschaft läuft nicht mehr so, viele stecken in der Angst fest, seit Corona hat sich viel verändert. Spiegelt sich das in irgendeiner Form in der Arbeit, in der Theater- und Fernsehwelt wider? Das Geld haben Sie gerade angesprochen, gibt es andere Faktoren?
Nein, ich würde beinahe sagen, dass privat hat man mit den Kollegen all diese Gespräche, genau darum geht es. Aber das spiegelt sich nicht in der Arbeit wieder. Ich kriege mit, dass in diesen Dailies, die es so gibt, es gibt ja so Formate wie GZSZ und sowas, da werden diese Themen aktuell immer noch mit integriert, was ich eigentlich ganz spannend finde. Und trotzdem haben diese Sendungen meistens so ein schlechtes Image, was ich, vielleicht habe ich es früher auch mal verurteilt, inzwischen habe ich einen anderen Blick drauf. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass Dinge da angesprochen werden. Aber wenn ich einen historischen Filmdreh, dann hat das natürlich alles überhaupt keine Relevanz.
Ja. Wobei es ja in der Geschichte manche Faktoren gibt, wo man sagen könnte, ach ja, so vor solchen Schnittstellen stehen wir aktuell auch wieder.
Ja, gut, aber so einen Film würde ich gerne mal drehen.
Das vergangene Mal, als ich hier in der Sendung war, da hatten Sie gerade Ihr Buch Follow the Sun veröffentlicht. Da erfährt man so viel andere Seiten von Helmut Zierl, die man vielleicht erstmal nicht erwartet. Denn Sie waren eine ganze Zeit als Hippie unterwegs, sind dann in Belgien gestrandet, hatten auch dramatische Zeiten. Was für Reaktionen haben Sie auf dieses Buch erlebt?
Eigentlich grundsätzlich nur gute. Ich bin damals so von Talkshow zu Talkshow quasi durchgereicht worden und da waren natürlich alle zunächst einmal entsetzt, warum ausgerechnet der Sunnyboy, der Schwiegermüttertraum, wir haben schon mal angehört, yeah, warum der sich plötzlich als ehemaliger Drogenkonsument und als alter Hippie outet. Und ich bin aber im Grunde genommen überrascht, wenn ich bei meinen Lesungen bin, wo auch sehr viel ältere Menschen sind, die sind sehr großmütig, die akzeptieren das. Und kommen auch nach den Lesungen auf mich zu und sagen, jeder Mensch hat auch seine eigene Geschichte und jeder war nicht immer nur auf der Einbahnstraße ein Gutmensch oder sowas. Und es gab sogar sehr lustige, da kommt so ein älterer Herr auf mich zu, der wirklich aussah wie ein Erzspießer. So hätte man das früher gehört. Und der sagte dann, darf ich ihm mal eine ganz private Frage stellen? Ich sage, ja, sagt er, ziehen Sie denn heute immer noch mal einen Joint durch? Da sage ich, ganz selten. Ich auch.
Ja, das ist vielleicht genau das Schöne, sich dann selber wiedererkennen zu können.
Ja,
und
sehr, sehr
dass
schön,
die Menschen ja deshalb dann auch begeistert sind. Ja. Und die Zeiten, die Sie gerade angesprochen haben, sind das nicht die Zeiten, die man auch braucht im Leben, wenn man sich vielleicht mal verrannt hat in andere Richtungen, von denen man dann später profitiert?
Unbedingt.
Inwiefern profitieren Sie heute von dieser Zeit als Hippie damals?
Völlig richtig und unbedingt. Ich habe es dann sogar im Schlusswort von meinem Buch geschrieben, dass ich Werte bekommen habe für mein ganzes Leben, weil ich habe so viel gestrandete Menschen erlebt, gerade in dieser Junkie-WG zum Schluss in Amsterdam. Und ich habe da begriffen, nachdem ich sehr viel reflektiert und dann begriffen, dass Werte wie Demut oder Akzeptanz oder Toleranz sehr wichtig waren für mein ganzes Leben bis heute. Das ist auch so geblieben. Ich habe heute übrigens immer noch Probleme damit, an so einem Kloschar oder Stadtstreicher, sag mal, vorbeizugehen, ohne ihm nicht mal so 1-2 Euro da hinzuwerfen, weil jeder dieser Menschen hat ein ganz eigenes Schicksal und die sind dort gestrandet jetzt. Das hatte Gründe, ob es eine kaputte Ehe war, ob es ein Todesfall war, ob es Verlust eines Kindes oder was auch immer war. Die haben ein paar Sachen nicht verkraftet psychisch und deswegen sind sie da gelandet, wo sie sind.
Wenn Sie sagen, es war wichtig für Ihre eigenen, für Ihre persönlichen Werte, die Sie zu dieser Zeit dann entwickelt haben, was für Werte sind Ihnen dann wichtig geworden, um sie Ihren Kindern zu vermitteln? Sie sind Vater von drei Söhnen.
Ja, also genau diese Werte, von denen ich gerade gesprochen habe, habe ich natürlich versucht zu vermitteln und bin da auch, glaube ich, auf fruchtbaren Boden gestoßen. Also ich erlebe meine drei Söhne alle sehr geerdet und mit einem sehr toleranten Blick auf andere Menschen und die verurteilen niemanden. Und ich finde das ganz toll. Haben auch durch meine Reisen, sind ja auch oft mitgekommen, haben also auch schon lange große Reisen gemacht nach Südamerika oder nach Mittelamerika oder Südafrika und sowas. Sie haben da auch einen Blick bekommen und empfinden Mitleid, aber auch gleichzeitig die Einsicht, dass man da politisch eigentlich was ändern müsste.
Und diese Leidenschaft für die Bühne, die Sie entwickelt haben, teilen die Ihre Söhne?
Gar nicht. Gar nicht. Die haben ihren Vater wahrgenommen als Vater, der immer weg war. Das heißt, ich habe ja dann diese Jahre von Mitte der 80er bis 2004, 2005 so unendlich viel gedreht. Habe auch ein schlechtes Gewissen, weil ich teilweise die Kindheit so ein bisschen verpasst habe, die Kindheit meiner Söhne. Also natürlich habe ich die voll mitbekommen, aber da redet man so um Monate, die einem fehlen. Und ich weiß nur, dass ich damals eine Serie gedreht habe in Florida, Florida Lady hieß das, war ich 7 Monate in Florida. Jetzt hat da meine damalige Frau und mein jüngster Sohn war noch gar nicht da, aber der mittlere, der war 2, 3 Jahre alt. Und den habe ich dann am Telefon sprechen lernen hören. Das hat mir wehgetan. Da habe ich gedacht, mein Gott. Dann hat er mich besucht und da war schon so Wortschöpfung, jetzt bin ich ganz traubig, Papa, oder sowas. Aber die Momente davor und danach, die habe ich dann wieder verpasst. Und da denke ich manchmal, das hätte ich gerne erlebt.
Wir hatten eben über Ihre Lesereihe gesprochen, die sich entwickelt hat aus Follow the Sun. Mit Ihrem Buch sind Sie unterwegs, die Menschen kommen mit vielen Fragen zu Ihnen. Haben Sie denn eigentlich das Schreiben für sich weiterhin entdeckt?
Ja, definitiv. Ich sitze faul, muss ich sagen, am zweiten Buch seit einigen Jahren, weil ich nach diesem Buch sehr viel Post bekommen habe von Menschen, die von mir eigentlich wissen wollten. In Follow the Sun hatte ich in keiner Zeile angedeutet, dass ich 14 Monate nach meiner Rückkehr schon auf einer Schauspielschule war, wie ich denn überhaupt auf die Idee gekommen bin, Schauspieler zu werden. Und insofern daran schreibe ich und habe für mich selber auch wieder entdeckt, das ist spannend. Und es wird um die Schauspielschulzeit gehen dann und wahrscheinlich auch um die ersten Jahre im Theater.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie sitzen faul dran. Eben haben Sie gesagt, die wichtigste Eigenschaft ist Disziplin, Disziplin, Disziplin. Wo bleibt die Disziplin?
Ja, das betrifft die Schauspielerei als Autor. Ich bin ja kein Auftragsschreiber. Ich kann schreiben, wann ich will. Und habe gemerkt, wenn du dabei bist, wenn du wirklich dir einen Tritt hinten reingibst, dann verfliegt die Zeit. Die fliegt nur so dahin, du guckst auf die Uhr und sagst, ey, jetzt sitze ich 5 Stunden schon an diesen 5, 6 DIN A4 Seiten. Es ist Arbeit, es ist mühsam. Wenn du dabei bist, bringt es einen wahnsinnigen Spaß. Aber man drückt sich auch gerne, weil der Rasen muss ja noch gemäht werden oder die Katze muss gefüttert werden.
Schöne Ausreden. Wobei, Sie machen ja schon den Eindruck eines Workaholics, sind permanent unterwegs, spielen jetzt bis zum 25. Oktober. Manchmal gibt es dann eine Lesung und ein Spiel gleichzeitig.
Richtig. Am 12. Oktober beispielsweise habe ich eine Nachmittagsvorstellung im alten Schauspielhaus mit Blind und 1,5 Stunden später mache ich eine Lesung von Follow the Sun. Ich habe über 120 Lesungen mit dem Buch gehabt mittlerweile. Habe so ein paar Teaser auch drin, spiele ein bisschen Musik da drin und sowas. Und das mögen die Leute sehr.
Was bedeutet die Bühne Ihnen?
Ich habe da eigentlich nicht so eine, wie würde ich das nennen? Es ist nicht so, die Bühne ist mein Leben oder sowas. Das ist ein Ort, an dem ich wahnsinnig gerne arbeite. Ich finde das auch toll, wenn man Stücke spielt, die inhaltsreich sind, dass man das vermitteln kann. Aber es ist nicht so, dass ich mich so als Schauspieler begreife, der Menschheit nun irgendwie was Hehres gibt oder hinterlässt, sondern das ist einfach eine wunderschöne Spielstätte für mich.
Wobei Sie die Frage eben aufgemacht haben, wie kam es denn dann dazu, nach der Zeit auf der Straße in die Schauspielerei reinzukommen. Vielleicht können Sie so ein bisschen schon verraten.
Ja, das ist ein Riesenzufall gewesen. Ich habe einen Freund getroffen, der so eine ähnliche Vita hatte wie ich. Und der hat ein damaliger Sprachjargon, der sagte zu mir dann, also ich will jetzt was total Geiles machen. Ich sag, was denn? Ja, ich gehe wahrscheinlich auf eine Schauspielschule. Und ich war auf der Suche nach einer Schule, wo ich mein Abi endlich machen konnte, nach dem Chaos, das ich da erlebt hatte. Und das Wort Schule alleine war natürlich so eine Initialzündung. Schauspielschule, was muss man da denn machen? Weil ich war auch mit der Schule kein großer Theatergänger. Und er sagte, ja, dann musst du ein paar Semester auf diese Schule gehen und dann kannst du später Filme machen. Mehr wusste der auch nicht. Und ich bin direkt von diesem Gespräch aus in die Polizeistation Lütjensee gegangen, also ins Dienstzimmer meines Vaters, habe ein Hamburger Telefonbuch aufgeschlagen, habe 3 Schauspielschulen gefunden, habe die erste, die da aufploppte, angerufen und bekam einen Vorsprechtermin. Und habe aus irgendwelchen Gründen, das ist nicht aus irgendwelchen Gründen, ich habe das genauer beschrieben, dann ich habe es bestanden und wurde plötzlich mit noch 17 war ich plötzlich Schauspielschüler.
Manchmal ist die Welt wirklich klein. Jetzt haben Sie gerade gefragt, ja, wer ist denn morgen zu Gast? Und ich sagte, Peter Prange aus Tübingen, der große Schriftsteller. Und Sie sagten?
Das ist ein Freund.
Ja, wie kommt's?
Ich habe sein Buch, Unsere wunderbaren Jahre, eingelesen. Und das hat ihm sehr gefallen. Und dann haben wir Kontakt zueinander aufgenommen. Und jetzt sind wir eigentlich im ständigen Kontakt. Er will auch in mein Theaterstück kommen, das ich hier gerade spiele.
Naja, morgen Abend ist ja wieder. Dann kann er ja gleich nach der Leute-Sendung eigentlich rüber
ja, ins Schauspiel. Herschicken.
Ja, genau.
Vorbei. Oder hinschicken, ja.
Ist die Welt manchmal so klein, wenn Sie sagen, ja, ich wurde da gefragt, dieses Buch einzulesen? Vorher kannten Sie sich nicht, oder?
Nein, vorher kannten wir uns. Ich hatte auch nie was von ihm gelesen. Und bin seitdem natürlich ein Fan. Aber ich lese seine Bücher sehr gerne. Obwohl die schwierig zu lesen sind, weil der macht's ja unter 700 Seiten nicht. Und das ist schon so ein Abturner, wenn du da so einen Schinken in der Hand hast.
Bin gerade bei Seite 573. Ich habe noch ein bisschen vor mir bis morgen. Ja. Er sagt ja, er ist so der Helmut Kohl der Belletristik, die deutsche Geschichte. Das ist das, was ihn begeistert. Wie sehr sind Sie mit deutscher Geschichte konfrontiert? Wunderbaren Jahre war natürlich so etwas, aber in Ihren Rollen spielt, das haben Sie eben mal angedeutet, weniger eine Rolle, ne?
Ja, wenngleich ich auch Literaturverfilmung gemacht habe in jungen Jahren. Ich glaube, ich war Anfang 20, da habe ich Eduard von Kaiserling am Südhang gedreht. Da bin ich durch Michael Verhoeven, ein leider auch nicht mehr lebender Regisseur, der mich da für die Hauptrolle besetzt hat. Dann habe ich die Kempowski-Verfilmung, ein Kapitel für sich, Tallöser und Wolf, ein Kapitel für sich. Da wirst du natürlich auch mit der Historie Zweiter Weltkrieg sehr genau konfrontiert. Und dann habe ich Siegfried Lenz auch Heimatmuseum gedreht. Also ich bin durch den Beruf schon auch immer wieder in die Situation gekommen, mich mit der Geschichte zu befassen. Und insgesamt war Geschichte auch tatsächlich eines der wenigen Fächer, die ich in der Schule mochte.
Wenn Sie jetzt gerade gucken, an welcher Schnittstelle wir stehen und die Vergangenheit betrachten, sehen Sie da Parallelen?
Naja, die liegen auf der Hand. Ich bin da auch in Sorge, so ein bisschen. Also ich dresche da mal so eine Phrase, man ist besorgt, in was für eine Welt man seine Kinder gesetzt hat. Aber dass sich da die Geschichte gerade wiederholt und die Leute es nicht sehen, dass die Parallelen da sind, und so wählen, wie sie wählen, mit 29% mittlerweile für diese Partei, für die ich hier gar keine Werbung machen möchte. Das erschreckt mich sehr.
Es ist ein Abstrafen der aktuellen Politik, heißt es dann so häufig. Inwiefern können Sie das nachvollziehen oder vielleicht nicht nachvollziehen?
Naja, ich glaube, auch wenn Sie es weit von sich weisen, dass die letzte Regierung, diese sogenannte Ampelkoalition, sich schuldig gemacht hat. Die waren immer zerstritten. Und der normale Wähler ist, glaube ich, sehr irritiert dadurch und wird dann, das wird ja mal behauptet, das ist so eine Protestwahl. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man sich nicht ganz doll mal mit diesem ganzen Thema, mit Politik überhaupt beschäftigt, dass die aus lauter Frust einfach mal was Neues versuchen wollen. Und das ist schrecklich. Die tauchen da nicht so sehr in die Inhalte rein. Die sehen, wo es eine zerstrittene Regierung. Die sehen, dass in anderen Ländern das auch populistisch dahergeht, dass in Amerika ein Wahnsinniger gerade regiert, in Russland auch, in Ungarn auch, eine Frau Le Pen in Frankreich strebt nach Regierungsgründung, in Italien Frau Meloni auch. Also es ist in Holland, in dem liberalen Holland sogar. Das ist für mich ein Schock förmlich.
Und jetzt warten die Menschen so sehr auf Reformen. Der Herbst der Reformen wurde angekündigt und viele haben dennoch den Eindruck, ja, vieles ist in Stocken geraten. Wenn wir aktuelle Wirtschaftsnachrichten hören, dann sind das in der Regel schlechte Nachrichten.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, und da spreche ich jetzt gar nicht dafür, ob ich diese Partei gut finde oder nicht. Ich finde, wir haben jetzt eine Regierung, ist keine Ampel mehr, besteht aus zwei Parteien. Und man muss denen aber auch mal eine Chance geben und nicht immer von vornherein da schon alles schlecht machen. Ich habe das Gefühl, dass der Merz einen ganz schweren Stand hat, weil die Presse, alles hat sich auf ihn eingeschossen. Und ich denke dann immer so als toleranter oder liberal denkender Mensch, lass ihn doch mal was versuchen erst, bevor er immer gerade so wie bei der Ampel immer so runtergemacht wird. Also egal, was man von ihm hält, aber wir haben jetzt die Chance, mal der Partei, die gerade so am Aufstreben ist, etwas entgegenzusetzen.
Und dieses Interesse, was Sie da mitbringen für die Politik, wäre das auch für solche Rollen vorhanden? Könnten Sie sich da was in so einem Feld vorstellen?
Absolut. Also da wäre ich sofort dabei. Also um mal ganz simpel einen Politiker zu spielen. Ich habe übrigens in meinem aktuellen Showreel, spiele ich 5 Verkehrsminister, weil es geht da um die Autobahn, ja. Und die reden seit 40 Jahren den gleichen Mist. Und das habe ich den Dobrindt gespielt und einige mehr. Das ist ganz spannend. Mit Maske. Also, wenn Sie mal Lust haben, schauen Sie sich das rein.
Helmut Zierl Showreel. Helmut Zierl Showreel. Also, vielen Dank erstmal für den Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute, Helmut Zierl.
Vielen Dank, sage ich.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.